Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Antenna Akihabara. Mein Name ist Julian und gegenüber von mir sitzt mein Partner
Lukas. Hallo.
Hallöchen, Lukas. Gleich mal vorneweg, weil man es sich vielleicht fragt heutzutage. Es ist jetzt Ende 2019 und wir haben es jetzt so vor. Wir werden jetzt nächste Episode, also noch nicht diese Episode, nächste Episode den Jahresrückblick machen.
Genau, in 2 Wochen.
Genau, von 2019. Dann in 4 Wochen, in einem Monat, werden wir dann die Fall-Season nochmal richtig gut besprechen, weil natürlich ist sie jetzt noch nicht vorbei. Und heute haben wir 1, 2 Anime, die wir geschaut haben, die wir besprechen wollen. Ein bisschen News, aber so, dass man ungefähr schon weiß und nicht einfach fragt, okay, wo bleibt die Fall-Season? Und Macht ihr irgendwas vielleicht für 2019, für das Jahr?
Ja, wir haben uns auch überlegt, erstmal Dekadenrückblick, dann Jahresrückblick, dann Seasonrückblick, aber es war dann doch ein bisschen zu viel
vielleicht. Ja, man kann auch irgendwie alles Mögliche. Okay, gut, dann fangen wir mal ein bisschen kleinen News, großen News, weiß ich nicht.
Ja.
Konntest du was damit anfangen mit dem, was ich hier reingeschrieben habe, im ersten Punkt?
Ehrlich gesagt, nee.
Dann wäre ich jetzt
mal. Das ist auch nicht unbedingt so interessant.
Okay, ja, ich will es einfach nur mal sagen, und zwar, es geht um ReZero, weil jetzt wurde halt gesagt, dass in der Spring Season natürlich die 2. Staffel kommt. Und jetzt fängt vorher dann an, die 1. Staffel nochmal auszustrahlen, aber mit irgendwie 1 Stunde 50 Minuten Episoden, also eigentlich zusammengeklatscht. Aber so wie es sich anscheinend herausgestellt hat, gibt es auch neues Material, wo ich mich auch wieder denke, ey, Leute, ist euer Ernst, jetzt soll ich es nochmal gucken oder was? Ja. Nur, dass ich dieses verdammte neue Material finde.
Ja, gerade problematisch bei ReZero ist, dass ich glaube, viele Leute, die es wirklich interessiert, haben es schon 2-mal geguckt. Weil, sind wir mal ehrlich, das hat ganz schön gedauert mit der 2. Staffel. Deswegen denke ich, dass sowas jetzt ein bisschen, vielleicht hätte man es cleverer machen können und neues Material irgendwie in einer neuen Blu-ray-Version reinpacken können und dann hätten die Leute sich das gekauft. Aber okay, gut, Dann jetzt haben wir es wohl so.
Ja, also der Grund ist wahrscheinlich auch, weil so wie ich verstanden habe, ist in der 1. Staffel recht viel so an Foreshadowing. Speziell auch mit den, weil man noch nicht wusste, was dann passiert, dass es so halt abgehen würde.
Ja.
Halt rausgeschnitten und das, was vielleicht dann gut gewesen wäre für zum Beispiel das, was anscheinend nächstes kommt, in der nächsten Staffel und so weiter, wurde eigentlich schon. Gab einige Szenen, die vielleicht dafür relevant oder cool gewesen wären, danach nochmal, ach, das war ja so. Und das haben sie halt rausgelassen. Darum kann es sein, dass wahrscheinlich das ist, was sie nochmal versuchen, mit reinzuquetschen.
Ja, gut. Wirst du es dir angucken?
Ich hoffe einfach, irgendjemand wird die ganzen neuen Szenen vielleicht rausschneiden auf YouTube hochladen, wer weiß.
Gut, ich habe auch nicht vor, mir das anzugucken.
Ja.
Aber die 2. Staffel wird wahrscheinlich doch relativ interessant dann.
Ja, dann jetzt, weil natürlich die Season langsam zu Ende geht. Ein paar Neuankündigungen von dieser Season, 2. Fortsetzung.
Ja, interessant ist, dass Dr. Stone ja sehr früh zu Ende ist. Es ist ja jetzt schon zu Ende. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, lief gestern die letzte Folge von der 1. Staffel. Und kurz vorher gab es ja Gerüchte, dass eine 2. Staffel kommt. Am Ende von der Folge wurde es dann nochmal bestätigt. Also Dr. Stone kriegen wir auf jeden Fall eine 2. Staffel.
Das habe ich, glaube ich, auch im Podcast oft gesagt, dass ich 100% sicher bin, dass es auf jeden Fall eine 2. Staffel geben wird.
Das hat mich auch überhaupt nicht
überrascht. Ja, gerade weil auch noch Crunchyroll mit drin ist.
Genau, gerade wenn Crunchyroll hinten dran steht. Und wenn es dann doch relativ erfolgreich ist, wie es ja war.
Mhm.
Ich meine auch, ja, jeder, der sich da ein bisschen befasst hat, den wird das nicht überraschen.
Ja, also tiefer gehen werden wir auf jeden Fall dann, haben wir ja schon gesagt, auch in einem Monat drüber reden.
Genau.
Wenn wir uns daran noch erinnern können.
Ja, ich denke schon.
Ja, dann noch die zweite Staffel, in Anführungsstrichen Ankündigung, ist von Ascendance of a Bookworm. Und weil es jetzt schon der Spring Season kommt, ist es halt so eine Split-Kur, wo dann halt einfach zwischendrin gesagt, was? Was schaust du so?
Ja, nee, ich dachte nur gerade, das war vorher auch schon angekündigt, oder? Das
nee, ist es
nicht so.
Nö, es ist nur angekündigt worden. Also es wurden 14 Episoden angekündigt und auch die letzten beiden Episoden kommen dann an einem Tag. Das heißt 13 theoretisch mit dieser ein. Und manche oder viele haben sich schon gedacht, dass wahrscheinlich hoffentlich noch mal was kommen wird, weil die Light Novel vielleicht erfolgreich war. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich glaube, die ist auch eine der erfolgreicheren.
Das ist eine der erfolgreichen. Das ist ja zusammen mit sowas wie Slime oder Didn't I Say To Make My Abilities Average, was ja auch diese Season läuft. Das sind so diese 3. Welle Isekai oder so. Oder
weiß ich nicht, ich kenne mich leider nicht aus mit den Jahreszahlen und so weiter und wann was.
Ja.
Auf jeden Fall geht es jetzt dann in der Spring Season weiter, das heißt nur ein zwischendrin, darum wurde wahrscheinlich schon vorher geplant, aber jetzt dann erst bestätigt, dass nochmal weitergeht. Was mich freut, gut. Muss ich sagen.
Ich fand, ich habe es ja schon mal gesagt, ich habe Ascendance of a Bookworm getroppt, weil es ein bisschen, es hat sich für mich ein bisschen zu sehr gezogen. Mal schauen, was der Julian in dem Abschluss dann sagt. Vielleicht schaue ich es mir dann auch nochmal an.
Und jetzt noch was, was ich auch noch weiter geschaut habe, was du nicht geschaut hast, und zwar...
Ja, was ich aber noch schauen will, was
hast jetzt
eine
Zeit.
Bisschen längere Geschichte ist, ja.
Auf jeden Fall, Psycho-Pass 3 ist jetzt, weil es ja nur 8 Episoden mit diesem Stundenformat hatte, jetzt auch schon letzte Woche vorbei gewesen. Und dann wurde jetzt ein Film angekündigt. Und zwar heißt der Psycho-Pass 3 The First Inspector. Das Problem ist jetzt, alles wurde angekündigt und da hat man schon gedacht, okay, Sequel-Film und so weiter. Dann hieß es jetzt Compilation-Film. Aber jetzt ist man sich unsicher, weil manche schreiben so, dass es vielleicht von der Übersetzung nicht ganz hergibt. Und es wird, finde ich jetzt auch, also werde ich dann auch so besprechen, dann im nächsten Monat, wenn wir drüber reden. Gerade auch, weil es First Inspector heißt, könnte es für mich eher noch was anderes sein. Also es hört sich eher Sequeler an.
Ach so, ich dachte, es hört sich eher nach einem Prequel an.
Ja, genau. Ja, das meine ich. Ja, ich meine aber halt, dass, also nicht ganz Prequel, sondern natürlich so, dass... Dass es ganz normal Handlung ein bisschen weitergeht, aber mit Prequel-Teilen und so weiter. Aber, also es hört sich nicht für mich nach einer Compilation an, gerade weil auch diese 8 Episoden sind ja theoretisch 16 Episoden und das ist ein Compilation-Film und so. Es hört sich für mich nicht richtig an. Es kommt auf jeden Fall auf Amazon Prime auch, wird es genauso wie jetzt wie die dritte Staffel ausgestrahlt, darum.
Ja, während man die ersten beiden auf Netflix gucken kann.
Ja. Weil ich glaube eher ein Sequel-Film, weil zumindest auch die dritte Staffel ist sehr offen. Also das ist eigentlich eher so Setup-mäßig, sag ich mal. Darum.
Gut.
Würde mich wundern. Ja. Und dann noch was du nicht gesehen hast, was ich gesehen habe. Und wo ich jetzt auch so, ich weiß nicht.
Hätte man nicht gebraucht, oder?
Also heute Morgen, heute Nacht wurde SSSS Dynasenon, keine Ahnung.
Ja, musst du wissen. Ich hab's nicht geguckt.
Kennt man auch nicht, wenn man die Serie geschaut hat, weil es ist ein im gleichen Universum spielendes Sequel-Spin-Off zu SSSS Gridman, was die meisten hier kennen sollten, weil wir das immer am Schluss nochmal sagen, was nicht bei uns lizenziert ist.
Ja, stimmt. Stimmt, das ist dazu. Steht ja mit auf der Liste.
Ja, das ist ja von Trigger damals hier das Gridman-Anime. Und
das ist so ein bisschen Super Sentai, ne?
Also nee, das heißt ja Tosukatsu, glaube ich. Das heißt ja hier mit, wo sie groß werden. Das heißt ja so einen eigenen Namen, aber das ist nicht Super Sentai, ist noch was anderes.
Okay.
Ja, gut, und man musste halt, es war eigentlich abgeschlossen, man kann sich noch vorstellen, weil es hieß anscheinend auch nur im Universum. Das Problem ist, im Universum ist auch schon wieder so ein bisschen, okay, welches Universum meinen sie jetzt? Ja, also ich hätte es vielleicht nicht gebraucht, aber ich finde es cool, glaube ich, und eigentlich freue ich mich eigentlich auch schon. Mal gucken, ob dann nochmal Rico und so weiter drin vorkommen, ob es neue Charaktere gibt oder nur alte oder was ich, keine Ahnung.
Ja. Ja, genau. Das wäre das, glaube ich. Ich glaube, so viel kann man dazu nicht mehr sagen. Im Januar kriegen wir aber auch wieder neues Anime-Futter auf Netflix. Und zwar ganze 5 Titel.
Ganze 5?
Ganze 5 Titel.
Ja.
Also,
ich finde interessant auf jeden Fall HQ, die dritte Staffel.
Ja.
Natürlich, dann ist jetzt, glaube ich, alles auf Netflix sogar.
Ja, genau. Komplett Haikyuu. Ich glaube, der Film noch nicht, aber...
Ja, die Filme sind ja nur wieder so Compilation-Filme mit vielleicht wieder 19.
Genau. dann kriegen wir den Ni no Kuni-Film.
Ja, den werden wir vielleicht anschauen. Weiß schon nicht.
Das ganz soll ja kurz, ganz okay aber sein. Aber das ist nur in dem Universum und nicht die Geschichte von Ni no Kuni, oder?
Ja, hat Ni no Kuni 1 und 2 miteinander was zu tun? Auch nicht wirklich,
auch
oder?
Auch nicht wirklich, ne?
Ja.
Ja gut, dann kriegen wir Saint Seiya, was ich glaube bei uns so überhaupt nicht populär ist und ich verstehe
warum.
Ja,
das ist ja so weird, weil das anscheinend wirklich nur in Deutschland, weil zumindest auch Frankreich hat das viel, Südamerika, Italien und so, die haben alle das anscheinend gehabt. Also wenn man so guckt, ja, das ist nämlich das Ding, was gerade in Deutschland nicht ausgestrahlt wurde. Das ist ein bisschen weird.
Ja, aber ehrlich gesagt, so wie diese Neuadaption, die jetzt auf Netflix läuft, aussieht, hätte ich da auch keinen Bock drauf. Also das werde ich auf jeden Fall auch nicht mehr anfangen. Genau. Dann haben wir...
Das eine ist was Chinesisches.
Ja, Scissor Seven, ne?
Ja, ich glaube, das ist irgendwas Chinesisches, aber keine Ahnung. Habe ich jetzt auch nicht in den Trailer geguckt, weil ich mir gedacht habe, okay.
Das ist aber ein Film, ne?
Weiß ich auch nicht.
Okay, dann werden wir uns davon mal überraschen lassen. Und was viele Leute bestimmt freut, ist Staffel 4 und 5 von Yu-Gi-Oh! Vom klassischen Yu-Gi-Oh!
Ohne GX, ohne irgendwelche 5Ds.
Kriegen wir da tatsächlich dann eine unzensierte Version oder die 4Kids-Version? Weißt du das? Ich habe das überhaupt nicht verfolgt.
Ich weiß ja nur, dass wir hatten die 4Kids-Version ja in Deutschland.
Also ja,
das war ja die, also die bei uns halt neu übersetzt wurde.
Unsere aber halt Version basiert halt auf der 4Kids-Version aus Amerika, die halt ziemlich bescheuert ist.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich denke einfach so KSM-Version, oder? Ich denke mal von KSM einfach die Version, weil KSM ist, glaube ich, die, die bei uns Yu-Gi-Oh! Auf Disc und so weiter rausbringen. Ja, das darum kann sein.
Keine also, Ahnung. Wenn wir die 4Kids-Version haben, können wir uns auf sehr viele besonders dämliche Sachen freuen. Zum Beispiel auch die Zensur von Zork. Wem das nicht sagt, kann ja mal versuchen zu googeln. Ist sehr lustig. Ansonsten war es das, glaube ich, mit den Netflix-Neuankündigungen.
Ja, da wird noch genug irgendwann kommen.
Ja, stimmt, in diesem am 24. glaube ich, kommt ja auch Carol on Tuesday, der zweite Teil.
Nee, ich glaube nicht am 24., oder?
Am 25.? Irgendwann um
Weihnachten. Ich hätte gedacht, weil ich dachte, es wäre am 31. gewesen, weil, kleiner Spoiler, du hast die letzte Folge endet am 31.
Darüber hast du dich doch schon im Podcast
ja, genau, darum glaube ich, dass es 31.
Dass die, nee, das war nicht am 31.
gemacht haben. War es sogar der 30. oder war es da wirklich der 24.?
Ich glaube, ja, ist ja egal.
Okay, dann glaube ich jetzt das einfach mal deine, auch im, ich glaube, dir jetzt einfach mal den 24.
Ja, also ich erinnere mich so, dass du mir das gesagt hast. Also
okay, dann war es der 24.
Im Endeffekt
bist du selbst keine Woche warten können. Okay.
Ja. Gut, dann können wir jetzt die News so langsam abschließen und wieder in den Teil kommen, wo wir Sachen besprechen. Und ich glaube, wir fangen direkt mit einer Sache an, die bei uns beiden sehr hoch im Kurs steht. Und zwar aus der aktuellen Season Babylon.
Ja.
Warum besprechen wir es jetzt und nicht, wenn die Season zu Ende ist? Naja, die machen 5 Wochen Pause und kommen damit mit dem zweiten Teil von dieser Serie sehr weit in den Spring-Season-Bereich. Nee, Winter-Season-Bereich.
Das ist ein verwirrend. Wir sind im Winter, aber ja, es ist die Winter-Season.
Ja, genau, deswegen wollten wir jetzt zumindest die erste Hälfte mal besprechen, ja, weil wir sonst wahrscheinlich nicht so wirklich dazu kommen.
Genau, es hat halt, 7. Episode war irgendwann 24. November oder sowas und erst am 30. Dezember geht es erst weiter und wenn es dann nochmal 5 Episoden gibt und so, dann sind wir schon fast im Februar. Darum ja, genau, machen wir das jetzt mal, weil glaub, bis dahin kann man es ganz gut besprechen.
Dann wahrscheinlich im Februar nochmal irgendwo die zweite Hälfte dazu gequetscht oder so.
Ja, weißt du noch, was wir dann in der im ersten Fazit, wo die ersten 2 Episoden, 3 Episoden
waren. Ja, wir haben gesagt, dass das, ja, es waren die ersten 3 Episoden, weil Amazon ja die ersten 3 Episoden direkt alle zusammen rausgebracht hat, was irgendwie diese ganze Timeline von Babylon komplett verwirrend macht, weil wir haben erst 3 Episoden bekommen, dann haben wir 2 Wochen warten müssen, dann haben wir 4 Episoden, jede Woche eine bekommen, jetzt müssen wir 5 Wochen warten und bekommen dann nochmal 5 Episoden. Eine pro Woche.
Wir wissen es nicht.
Das werden wir dann sehen. Die Timeline ist komplett durcheinander. Aber es passt auch ein bisschen irgendwie zu der Serie, die ja sehr Mystery-mäßig ist.
Genau.
Ich glaube, wir haben bei der ersten Besprechung gesagt, dass wir nicht so viel drüber reden wollen, weil eben Mystery-Show und ein großer Teil ist eben diese Verschwörung selbst so ein bisschen zu beobachten. Und ich muss sagen, es passiert so viel Neues, dass ich jetzt wahrscheinlich über die erste Folge reden könnte. Und alle würden sagen, ja toll, jetzt hast du mir den ganzen Teil gespoilert oder so. Und ich sag, nee Leute, das war die erste Folge.
Ich muss zumindest sagen, dass so ab der, also wir hatten ja dann die ersten 3 besprochen, wo wir gesagt haben, dass in der dritten dann nochmal so ein fetter Twist kam. Und seitdem war jetzt nicht mehr so krass twistig. Nee. Also es war eher so, man konnte sich ein bisschen so denken, das große Geheimnis ist jetzt, man hat sowas gesagt bekommen, aber ob wie das funktioniert, das wurde nicht gesagt, ob es jetzt supernatural ist oder ob es da eine richtige Erklärung gibt, das Ding. Aber so ist es ja bis jetzt eigentlich gut verlaufen, weil man hat jetzt so, man weiß jetzt, was das Ziel ist.
Ja, und
so
die weiter. Sache ist, selbst wenn das übernatürlich wäre, ist es eigentlich relativ egal, weil die Leute spielen sich ja hauptsächlich gegenseitig aus.
Genau, richtig.
Und, das ist jetzt so und machen das nicht irgendwie, so jetzt habe ich dich getroffen, jetzt hast du schon verloren. Ja, wie zum Beispiel bei Death Note, wo es dann darum geht, wenn ich deinen Namen erfahre, bist du tot.
Aber das ist jetzt nicht so wie in den ersten 3 Episoden, wo es dann, sag ich mal, alles nochmal so ein bisschen umgeworfen wurde, es jetzt um was bisschen ganz anderes ging, sag ich mal, in Anführungsstrichen. Also weiß, glaube ich, was ich ungefähr meine, dass in den ersten drei Episoden nochmal ein bisschen anderer Vibe war, als dann so im nächsten.
Ja.
Ja. Gut, ich glaube, weshalb auch so jetzt, ich weiß nicht, ob wir das damals auch gesprochen haben, ich glaube, wir hatten es ja angesprochen mit dem Gefangenengespräch im Verhör,
ja,
in der zweiten Episode. Und man muss jetzt auch sagen, dass der Charakter und auch das, was uns daran so gut gefallen hat, das ist jetzt auch das, was dann in der zweiten Hälfte, beziehungsweise was halt Episode 4 bis 7 so kam, uns, glaube ich, dann auch am meisten so begeistert hat, oder?
Ja, ich muss vor allem sagen, mit welcher Gelassenheit, mit welcher Kälte da teilweise vorgegangen wird, ist schon heftig. Vor allem, ja, eigentlich diese komplette Distanz zu dieser ganzen Situation, und später wird dann auch nochmal der ehemalige Psychologe von dem Charakter gefunden. Und der erzählt auch eine Geschichte, wo man sich denkt, oh shit, was geht denn ab? Also, ja.
Man kann auch sagen, zum Beispiel, weil was im Verhör halt so aufgefallen ist, neben halt den Charakteren und so weiter, war halt die Regieführung und halt die Schnitte und so weiter. Was dann natürlich speziell in Episode 7 dann, weshalb es auch so etwas richtig, wieso könnt ihr uns jetzt einfach die nächste Folge vorenthalten?
Also bei der Folge stehen zu bleiben, ist richtig mies.
Und da war halt,
ich glaube, bei der Folge vorher wäre es noch okay gewesen, aber
ja,
da wahrscheinlich wahrscheinlich ist Folge 8 irgendwo am Ende nochmal so, wo du dir denkst, oh Gott, zum Glück haben die eine Folge vorher Schnitt gesetzt.
Ja. Da haben sie auf jeden Fall nochmal visuell auch noch ein bisschen was rausgehauen. Zum Beispiel, da gab es jetzt, kann man auch so sagen, zum Beispiel so Szenen wie Schwarz-Weiß nochmal, ich weiß nicht, mit so Umrissen und so weiter, und auch so insgesamt mit der Kamera hin und her und wie sie halt gespielt haben mit dem Schnitt.
Auch die Voice-Actor sind fucking fantastisch.
Ja.
Zumindest in der Szene. Ja gut, vorher eigentlich auch, also nur das merkt man halt auch, was die teilweise wirklich können.
Ja. Es hat halt ein bisschen, finde ich, Psychopath Season 1 Vibe, wenn es ja so ein bisschen um auch, ich will jetzt, verdammt, ich wollte jetzt Psychologie nehmen, warte, wie heißt denn nochmal?
Was meinst
du? Die Philosophie, so, danke.
Bitte, sehr gerne.
Genau, also die Philosophie und Gerechtigkeit, das ist ja so,
ach so, ja, genau,
das ganze Ding, um was es da geht. Gut, böse.
Vor allem das Thema, was im Vordergrund steht, das kann man, glaube ich, auch so sagen, spoilerfrei, ist Suizid, also Selbstmord. Und
ja, also im Vordergrund würde ich nicht sagen, das ist halt so eher... Also
es ist schon ein Leitmotiv, würde ich behaupten. Vor allem, weil die... Weil gerade die Philosophie der Charaktere im Bereich dieses Themas trifft ja aufeinander.
Ja, ich finde, das ist eher, glaube ich, so als Mittel gewählt, um halt Gut und Böse, was dann jetzt Gut und Böse, um das da mit reinzubringen. Das ist ja, wie gesagt, ich glaube, das Hauptthema das, und das ist halt so ein Mittel, um das dann noch, weil es dann schwierig, so Bewertungen, was gut, was böse, darum ist Selbstmord ein richtiges Wort, weil es ist ja Mord mit drin, das ist ja Mord aus niederen Gründen, ist ja in unserem Grundgesetz und so weiter.
Ja.
Was jetzt in Japan natürlich überhaupt nicht so ist, aber ich habe nur gemeint,
vor allem in Episode 6 war das relativ interessant. Das ist für die Story jetzt nicht so wichtig, aber es gibt im Prinzip eine Diskussion zwischen Politikern zu dem Thema, und da fangen die Leute an, verschiedene Aspekte eben davon zu besprechen. Und einer meint dann, ja, der wirtschaftliche Aspekt, wo du dir dann denkst, okay, du bist so ein Arschloch. Aber nee, andere sagen dann, der medizinische Aspekt, der soziologische Aspekt und so weiter. Wo dann wirklich verschiedene Standpunkte zu dem Thema diskutiert werden. Das fand ich zumindest halbwegs interessant. Was natürlich auch wieder ein Setup war, um eine wesentlich größere Geschichte im Hintergrund dann ablaufen zu lassen. Ja, genau, wollen wir dazu einen Spoiler-Teil machen?
Klar.
Okay.
Natürlich dafür haben
wir. Dann machen wir hier den Cut zum Spoiler-Teil. Denkt dran, wenn ihr die Folge später hört, wir wissen noch nicht, was jetzt Folge 8 und weiter passiert. Aber wir spoilen jetzt im Prinzip voll durch Episode 1 bis 7. Und zwar ab jetzt, 3, 2, 1, wer noch da ist, ist selber schuld. Genau.
Was ist das Erste, was du sagen möchtest?
Das Erste, was ich sagen möchte, ist halt das am Ende. Aber ich würde eigentlich lieber vorne anfangen, weil es baut sich ja alles auf. Es ist ja es ist ja wirklich, du hast am Anfang den Staatsanwalt ist er, ne?
Ja. Auch wenn es da so ein bisschen...
Der da reingezogen wird, wo sich dann sein Partner umbringt, wo er sich dann immer weiter reinsteigert. Und das Ganze, er bekommt ja dann eine neue Partnerin, fängt gerade an, ihr so zu vertrauen und zu sagen, ah, okay, wir können zusammenarbeiten, du bist sehr kompetent und so weiter, was er ja mit seinem vorherigen Partner auch hatte. Und genau zu dem Zeitpunkt ist dann halt Episode 7 und ja, die Verzweiflung hat man dann in der Stimme gehört und das war schauspielerisch und Storytelling-mäßig sehr, sehr gut ausgeführt.
Und diese verdammten Mistkerle wussten auch genau, dass sie da die scheiß Cliffhanger machen müssen. Genau. Okay, wir machen nicht noch eine Folge. Nein, wenn wir jetzt schon Pause machen, dann aber da.
Ja. Die Leute müssen ja dranbleiben. Ja, und ich muss auch sagen, Amazon hat in Deutschland die schlechte Angewohnheit, eher mittelmäßige Anime zu lizenzieren, aus meiner Sicht. Und mit Babylon haben sie jetzt was, wo ich wirklich da sitze und denke, scheiße, jetzt muss ich jede Woche auf Amazon gehen. Ah, das ist halt gut, weil dann kann ich die anderen Sachen, die sie auf Amazon haben, auch gucken.
Diese Season haben aber auch echt viel Gutes. Babylon, Psychopass Season 3 und Mugen no Immortal.
So, wo möchtest du bei Babylon einsteigen? Im Spoiler-Teil.
Magasa Eis, einfach richtig heiß. Das ist halt richtig hot. Musst du auch einfach sagen, dass das, was wir bezwecken wollten, dass sie so sexy ist, dass sie anscheinend Leute zum Selbstmord treiben kann. Nehme ich vollkommen ab. Ist vollkommen okay. Nee, ich glaube, ich weiß nicht, ob damals ein Spoiler, hätte ich auch schon gesagt, dass ich damals nämlich, das war ja auch so extra gemacht, dass dieses Verhör auch so ein bisschen sexy sein sollte, mit auch so, sie haben ja auch gezeigt, wie sie sich in Anführungsstrichen angeblich dann prostituiert hätte und so weiter. Und da fand ich auch sie schon sehr attraktiv. Und jetzt hat sie ja, ich glaube, damals hat sie ja noch komplett blaue Haare gehabt und jetzt hat sie auch noch dann die lilan Strähnen drin. Finde ich ein cooles Character-Design, muss ich auch sagen.
Okay.
So sehr hervorstechend. Und halt, ich würde ja sagen, dass ja auch, also sie als Charakter ist das, was jetzt die ganze Show so ein bisschen trägt, oder? Finde ich persönlich.
Ich finde auch ehrlich gesagt den Staatsanwalt als Charakter sehr interessant.
Das ist natürlich schon, also das ist ja dann
natürlich, gerade so eine Geschichte lebt davon, dass zwei charismatische Charaktere gegeneinander stehen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, so ein bisschen, Death Note ist ja so ein bisschen in der ähnlichen Richtung, wo du zwei Charaktere hast, die einfach das miteinander austragen, ohne wirklich, also okay, gut, bei Babylon wird schon Gewalt angewendet, aber ohne wirklich sich direkt zu konfrontieren, sondern, genau, ich mag sowas eigentlich, also wirklich sehr gerne. Und ich freue mich schon richtig drauf, wenn es weitergeht.
Ja, Mann. Jetzt, weil auch natürlich dann Magasa Ai öfters, denke ich mal, vorkommen wird nochmal, oder? Also jetzt weil sie jetzt ein bisschen mehr in Erscheinung getreten ist.
Was ich vorhin noch mit der distanzierten Art gemeint habe. Sie ruft ja zwischendrin auch im Polizeirevier an und sagt, hey, der Typ, der mich beschatten sollte, ja, der läuft jetzt gerade auf die Autobahn. Ja, das war auch schon relativ heftig. Und dann natürlich das Ende von Episode 7 ist nochmal ein richtig gutes Stück heftiger. Und da breitet sie ja auch ihre Philosophie aus. Und das ist wirklich so ein bisschen Schockmoment zum einen, zum anderen aber auch, okay, ich muss wissen, wie es weitergeht.
Oh ja.
Ja.
Bei manchen Sachen habe ich mich aber auch gefragt, so, okay, wenn ich jetzt in dieser Welt wäre, manche Sachen sind schon ein bisschen doof.
Ja.
Wo ich auch denke, ist es jetzt ein Ernst? Dann muss ich auch sagen, japanische Justizsystem ist ja manchmal ein bisschen schwierig. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Das sind auch so manche Sachen, wo man dann so, okay, funktioniert es jetzt echt so? Japan, du bist echt weird einfach. Sag ich auch, will ich jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Das sind dann so Kleinigkeiten und so weiter, wo ich mir auch denke, okay, gut. Ja, dann natürlich kann man auch noch kurz darauf eingehen, dass natürlich alles gespoilert wurde.
Wie es wurde alles gespoilert?
In der Key Visual, wer alles stirbt und wie.
Gut, dass ich mir die noch nicht so genau angeguckt
habe. Hast du noch nicht angeschaut? Okay, kann ich mal kurz zeigen. Mhm. Also, ist die neue? Nee, ist nicht neu. Also, er erschießt sich im Kopf. Er erhängt sich. Mhm. Und sie wird geteilt. Kannst du es erkennen?
Ja, ich kann es erkennen.
Und sie wird tausendfach geteilt.
Mhm. Das... da habe ich noch gar nicht drauf geachtet.
Ja.
Oh, aber das ist ja auch fantastisch. Das ist ja auch richtig gutes Design. Also ich muss sagen, bei Babylon stimmt wirklich jeder Aspekt. Und ich glaube, es könnte tatsächlich irgendwo... es könnte sogar irgendwo mein Top-Anime von Jahr 2019 werden, wenn es nicht in 2020 gespaltet wäre. Leute! Tja.
Oder noch mal gucken, ob es dann, weil viele waren ja von, das ist ja Autor von, wie heißt es? Das Magier-Ding. Ich denke immer an Merlin, ja. Weil der sieht aus wie Merlin. Also aus Fake Grand Order jetzt, der Merlin sieht da aus.
Wollen wir vielleicht lieber im Nicht-Spoiler-Teil weiterreden?
Können wir gerne machen.
Gut, dann beenden wir hier den Spoiler-Teil zu Babylon und ziehen nochmal ein Fazit oder diskutieren nochmal ein bisschen was. Ich weiß nicht, was du gerade sagen wolltest, Julian.
Ich wollte einfach nur gerade sagen, es basiert ja auf dem Buch und ja. Der Autor ist der gleiche wie, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, es ist ein großer Würfel.
Ach ja, ja, ja.
Großer Würfel,
Cardo, the right
Cardo,
answer.
Genau, Cardo, danke. Und da fanden ja die meisten dann irgendwie so der End-Arc, keine Ahnung, wie man das nennen soll, das Ende nicht so gut.
Ja, ich muss
in welche Richtung es ging. Hoffen wir, dass es da nicht so passiert.
Ich muss sagen, der Anfang war auch sehr interessant, ist dann aber auch an einem gewissen Punkt sehr komisch geworden. ich hoffe, dass das hier nicht der Fall ist.
Ja, ich hoffe auch einfach mal nicht.
Genau.
Und ich hoffe auch einfach mal, dass sie mit den 13 Episoden gut hinkommen. Oder 12, ich weiß nicht, wie viele angekündigt?
12. 12.
Okay.
Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Filmen, oder? Die wir gesehen haben.
Möchtest du? Da können wir gerne mal.
Okay, wir haben nämlich zwei Filme geguckt, beziehungsweise eine Kurzfilmsammlung und einen Fortsetzungsfilm, die jetzt auf Netflix sind.
Auch schon ein bisschen länger. Wir haben es natürlich
wir haben es natürlich erwähnt. Aber ja, gut. Wir wollten, glaube ich, mit Modest Heroes anfangen.
Beziehungsweise, wenn die Leute es natürlich auf dem deutschen Netflix schauen wollen, dann suchen sie nach bescheidene Helden.
Echt?
Ja, bescheidene Helden.
Sehr komisch.
Ja. Und ich weiß nicht, ist auch zumindest der...
Auch das Titelbild ist etwas komisch bei Netflix. Zumindest bei mir gewesen, da gibt es ja irgendwelche Algorithmen.
Der japanische Titel ist dann auch irgendwie irgendwas mit Kurztheater und was ist hier alles, ist irgendwie so drin. Weil es halt, ich glaube, es orientiert sich ein bisschen bei, es ist nämlich von Studio Ponok, was früher mit hier dem World Theater... Wo doch auch dann Miyazaki damals so ein bisschen angefangen hatte. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und das ist vielleicht daran orientieren. Auf jeden Fall ist eine Kurzfilmsammlung. 3 Stück von Studio Ponok. 3 Kurzfilme.
Ja, genau.
15 Minuten oder so. Von 3 verschiedenen Regie.
Die sind, glaube ich, 20 Minuten lang.
20?
Ich glaube, die ganze Sammlung geht knapp über eine Stunde.
Ich glaube nämlich knapp unter einer Stunde.
So, bevor wir die Filme einzeln besprechen, würde ich ganz kurz drauf eingehen, wie diese Kurzfilmsammlung aufgebaut ist, weil das fand ich mit das Beste eigentlich da dran. Am Anfang sieht man irgendwie dreimal so das Studio Ponok Logo, so wie du eigentlich so Credits bekommst und ich dachte mir, hä, wie tappig ist das denn? Und erst beim zweiten Film habe ich dann mitbekommen, okay, diese zweiten Studio Credits ist eigentlich so, was wir als Transition zwischen den Filmen bekommen.
Genau.
Das ist so ein bisschen eine fliegende Stadt, die auch
Projektor ist. Ja, fliegende Filminsel habe ich es genannt.
Ja, ist doch cool. Das fand ich wirklich sehr cool und das kann man gerne öfter machen. Das war ja dann auch...
So eine leichte Ruby-Goldberg-Maschine auch so.
Ja. Was aber ein bisschen dappig ist, ist, dass wir, wie gesagt, am Anfang dreimal Studio-Credits im Prinzip bekommen und am Ende sehen wir erst das Ending von dem dritten Film und dann nochmal das Ending von der kompletten Kurzfilmsammlung, also zweimal Credit Roll. Das fand ich auch ein bisschen dappig. Aber ansonsten...
Ich will noch kurz sagen, dass halt Studio Ponok ist das, was wir hatten mit Mary and the Witch's Flower, also Mary und die Blume der Hexen.
Das heißt, glaube ich, tatsächlich die Hexenblume oder so.
Und die ja auch dann, glaube ich, Projekte haben nächstes Jahr für 2020 Tokio Olympia.
Ach so, ja, okay.
Und man kann zumindest dann den Stil erkennen, will ich nur kurz gesagt haben, weil dann werden wir gleich auch drauf eingehen, dass es das ja von denen ist.
So, wollen wir dann anfangen, über den ersten Film zu reden?
Also willst du chronologisch vorgehen?
Ich ja. will chronologisch vorgehen, weil, ehrlich gesagt, ich wüsste nicht, wie ich den anders...
Also, das Erste, was mir aufgefallen ist, okay, ist es Wasser gutes CGI oder haben die irgendwie...
Ja, das ist mir auch
aufgefallen. ...echt Film genommen und dann drüber gezeichnet an den Seiten?
Also ganz kurz, der erste Film ist Kanini und Kanino.
Ach gut, weil ich habe mir nicht die Namen aufgeschrieben, wie die heißen.
Ich habe es hier extra offen. Den ersten Namen konnte ich mir nicht merken, den dritten Namen kann ich mir merken, der dazwischen ist dazwischen. ja, ich muss sagen, was mir dann als erstes aufgefallen ist, ist, dass halt nicht geredet wird. Die rufen halt im Prinzip nur ihre Namen und gestikulieren, was irgendwie unter Wasser ganz spannend ist. Aber da muss ich sagen, es gibt halt einfach eine BoJack Horseman-Folge, die es wesentlich besser macht. Ja, es tut mir leid.
Ja, für mich habe ich auch gesagt, es ist der lameste gewesen, weil erstmal...
Das ist auf jeden Fall der lameste.
Unter Wasser ist es dumpf, das heißt, du hast an sich schon wenig Ton und so weiter, dann halt kein Dialog, dann immer nur halt, die haben immer nur halt Abkürzungen gemacht für Ototo, halt, oder wie heißt Toto. Dann natürlich, als die Mutter dann später kam, Kaka.
Ich habe am Anfang gedacht...
Canino.
Ich habe am Anfang gedacht, Netflix hat mich wieder auf Deutsch umgestellt, aber dann habe ich nochmal geguckt. Nee, ist auf Japanisch. Das ist saudumm.
Ja, das war auf jeden Fall, muss ich auch sagen.
Weil der Vater wird irgendwie Papa dann gerufen.
Toto.
Ja.
Ja, und das Character Design war noch das, was, glaube ich, am ehesten zu Mary oder so war, würde ich jetzt persönlich sagen.
Ja, das stimmt.
Ja, aber so halt, ich habe halt noch mir aufgeschrieben, dass zum Beispiel der Fisch hartes Horrormaterial ist. Also der Fisch ist schon hart, wo man so denkt, okay,
das war jetzt halt vielleicht. Ganz kurz, ich habe es vorhin schon angesprochen, bei mir war das Netflix-Titelbild komisch, weil es war bei mir einfach dieser Fisch. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war.
Ich kann jetzt noch sagen, dass zumindest mich voll hart nervt, dass es einfach, ich weiß, ich werde es mir auch noch angucken, aber zeig mir jetzt nicht die ganze Zeit Klaus, weil ich habe richtig Bock auf Klaus, ihr müsst mir nicht die ganze Zeit zeigen, dass Klaus so geil ist, ich weiß, dass ich schon gespoilert werde, okay,
ja.
Nee, bei mir war, glaube ich, also verschiedenartig mal, aber ich glaube, jetzt, als ich angeschaltet habe, war, glaube ich, der dritte Short, war, glaube ich, bei mir angezeigt.
Ah, okay.
Ja. Cool. Aber nicht den Fisch hatte ich, glaube ich, nicht vorher gesehen. Ja, okay. Aber der ist halt richtig hartes Horrormaterial.
Ja, aber im Endeffekt, der Film sieht halt gut aus, macht aber auch nichts Besonderes das optisch.
Halt, ja, ist halt richtig lame einfach. Ja. Sorry. Also zum Beispiel habe ich auch gefragt, okay, können die jetzt außerhalb atmen oder nicht? Wieso sind sie im Wasser?
Ja, das ist alles irgendwie... Das
dann ich muss sagen, ich habe nicht verstanden. Okay, also was hat die Mutter gemacht? Ist sie weggegangen, um ihre Kinder auszutragen oder was hat die gemacht? Ja, soll die ein Tier darstellen?
Das ist auch ein bisschen komisch. Das Problem haben aber viele Filme. Am Anfang wurden die gezeigt, wie die da mit ihrer Familie rumhängen, auch mit mehreren Kindern.
Ja,
und dann,
war das nur der Sturm?
Und ich dachte dann für einen Moment, okay, gut, die Mutter und die anderen Kinder sind tot und das ist der Rest von der Familie. Und dann kommt am Ende einfach die Mutter zurück.
Und dann sind auch nochmal alle anderen wieder da.
Ja.
Und war nur der Sturm, dass sie weg sind? Haben die nur irgendwie Essen geholt? Ich habe nichts verstanden. Ich war zu doof dafür.
Vor allem auch... Dieses Konzept, was der Film ja macht, das kleine Männchen und auf einmal sind Tiere richtig groß und monströs, das wurde auch schon zu Tode behandelt und die bringen auch nichts Neues da.
Darum, ich fand den ersten halt schon mal so, oh, ja, jetzt bin ich schon mal schlecht gestimmt.
Ja, das habe ich auch gedacht. Ja, in dem Fall, den ersten Film kann man meiner Meinung nach sogar skippen.
Ja, habe ich auch gedacht.
Ja. Genau.
Also ich habe ja auch nur schlechte Sachen stehen. Bin ich zum Beispiel zu doof? Bin ich zu doof, um Tiermetapher zu verstehen? Was sind das für Viecher?
Ja. Gut, der zweite Film ist Life Ain't Gonna Lose.
Ja. Okay.
Zumindest der englische Titel, auf Japanisch ist der Titel, glaube ich, Samurai Egg.
Was es bei uns war, ich hab überlegt, soll ich es mir aufschreiben? Ach nee. Der Lukas wird sich drum kümmern. Ja.
Da habe ich aber auch am Anfang gedacht, also am Anfang. Die Szene, der ist irgendwie im Krankenhaus mit ganz vielen allergischen Kindern, soll was essen.
Das habe ich noch nicht so ganz gecheckt mit Allergie am Anfang. Am Anfang haben wir so nicht ganz gecheckt, bis er Bauchschmerzen hatte.
Ja, nee, das war ja irgendwie so ein Allergieforschungszentrum, wo alle irgendwie Allergene essen und dann geguckt wird, wie die drauf reagieren. Das kommt nie wieder vor. Ich dachte, okay, das geht jetzt irgendwie darum, die zu verbessern, zu heilen oder sonst irgendwas. Kein Wort wird darüber mehr verloren. Und da hatte ich weiß nicht. Direkt danach kommt eine Szene, wo er als Kind ein Ei isst und ins Krankenhaus kommt und dann getestet wird, was das Allergen jetzt war, was er gegessen hat. Und da wird dann auch nochmal etabliert, dass er gegen Ei allergisch ist. Das hat mich richtig genervt.
Okay.
So viel schon mal dazu. Der Rest vom Film ist eigentlich ganz okay.
Also ich fand ihn eigentlich echt gut. Also mir hat er richtig gut gefallen eigentlich so. Ja.
Ja,
also man kann zum Beispiel sagen,
das ist auch, glaube ich, der beste von den drei.
Also man kann zumindest sagen, dass ja jetzt auch animationstechnisch und Character Design technisch so ein bisschen anders ist. Das heißt, ich glaube, das Character Design sieht gleich aus, aber das Shading ist halt dieses Kreide-Ding. Leicht kreidige. Ich weiß leider nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Fällt dir noch was anderes ein?
Nee, ich weiß, was du meinst, aber ich kann es jetzt auch nicht beschreiben.
Ja. Das hat mir schon mal an sich besser gefallen, weil es natürlich auch ein bisschen so heller und andersartiger war, weil zumindest der vorige war schon, ich will nicht sagen 0815, aber kann man schon öfters mal sehen, außer das Wasser.
Aber hier ist auch die Optik sehr, sehr schön und der Inhalt eher mäßig.
Findest du? Ja. Also dann, okay, dann machen wir noch mal ein bisschen Optik, weil es gab auch noch, was sie da gut benutzt haben, Kamerafahren.
Mhm.
Weil da gab es ja drei Stück, ich glaube so drei Stück waren das, die mir aufgefallen sind. Es war einmal am Anfang, als die Nachbarin da war und die Mutter irgendwas gesagt hatte und er dann losgerannt ist. Da gab es, das ist mir zum ersten Mal aufgefallen. Dann natürlich, als sie an der Stange waren, auf dem
Schulhof. Spielplatz.
Genau. Ja. Und dann nochmal im Bus, wo sie dann nochmal richtig geil 3D-Kamerafahrt gemacht haben. Ja, was mir echt gefallen hat eigentlich.
Dann, was auch irgendwie ganz cool war, war das Tanzen, wo die Leute getanzt haben.
Ja genau, das habe ich mir auch extra aufgeschrieben. Tanzstunde im Studio, gefällt mir sehr gut.
Und was für mich so der Punkt war, wo der Film sich dann doch nochmal gerettet hat und irgendwo doch noch einen sehr positiven Eindruck hinterlassen hat, ist ganz am Ende, ich weiß nicht, soll man das Spoiler-Teil machen, das ist 20 Minuten lang, es nimmt euch eigentlich auch nichts vom Film weg, wenn ihr es vorher wisst. Und zwar nimmt er ja diese Eiscreme aus dem Kühlfach, steckt da einen Löffel rein und das Bild ist im Prinzip auf diese Eiscreme fokussiert, richtig, und im Hintergrund sieht man, wie er sich fertig macht. Und das ist so ein geiles stilistisches Mittel, um zu zeigen, hey, da stimmt irgendwas nicht und das wird gleich extrem wichtig und das ist gleich ein Riesenproblem. Außerdem hat man so ein bisschen das Vergehen von der Zeit gesehen, in dem der Löffel sich weiter in die Eiscreme reingeschoben hat, während er sich fertig gemacht hat. Das war auch sehr clever, meiner Meinung nach. Und dann, was eigentlich noch mal ein Stück geiler ist, als er davon isst und merkt, okay, da ist Ei drin, was ja sein Allergen ist, was ihn umbringen könnte, was zu dem Zeitpunkt auch sehr gut etabliert ist. Er ruft seine Mutter an, rennt die Treppe runter, sucht nach Hilfe, während das Bild immer instabiler wird und Farben verschwimmen, so tatsächlich dann wasserfarbenmäßig.
Ja, genau, das wird dann gezogen, die Line-Art wird dann so verzogen
und so weiter. Das ist sehr, sehr geiles und sehr, sehr starkes visuelles Storytelling. Es hat richtig Spaß gemacht, das anzugucken, auch wenn es natürlich für den Jungen scheiße war.
Er ist nicht echt, Lukas.
Ja,
das ist keine Dokumentation.
Natürlich. entsprechend, wenn man sich einen Film aus der Reihe angucken sollte, dann ist es der. Nicht unbedingt, weil der irgendwie super gut ist, aber zumindest ein paar sehr gute Sachen und sehr interessante Sachen mit seinen visuellen Elementen macht.
Ja. Also ich mag ja auch zum Beispiel immer sehr gerne, wenn halt auch Anime etwas, was man theoretisch ja auch normal einfach im Realfilm und so weiter umsetzen kann. Also haben wir auch theoretisch sowas bei Your Name oder so. Also ganz normal aus dem Leben gegriffen, finde ich ja auch immer sehr gut, weil man mit Animation halt Sachen nochmal, hast du ja eben selbst gesagt, mit den visuellen Sachen nochmal Sachen verstärken kann und bestimmte Sachen damit erzeugen kann, an Emotionen und so. Und ich fand auch zumindest halt,
es ist eigentlich sehr schade, dass man das nicht öfter macht.
Ja, und ich glaube, ich weiß nicht, ob das so mal, zum Beispiel das gut als Realfilm so gut umsetzbar ist, wie man mit Allergie lebt. Darum, ich fand eigentlich das Thema dann, als ich gecheckt habe, es geht um Eierallergie, was ja schon eigentlich, weiß nicht, wie oft es auftritt.
Also Eierallergie ist vergleichsweise eher selten.
Ja, und auch jetzt, man sieht ja dann, dass es recht hart ist, weil du musst ja auf alles drauf achten, dann, dass du einfach sterben kannst und so weiter. Ja. Und dann natürlich
fand ich persönlich, viele Veganer wissen natürlich dann, wie schwer es teilweise ist, Sachen ohne Ei oder ohne Milch zu finden.
Und dann für mich war das halt wieder so, weil ich habe ja auch noch zumindest, was du nicht so ganz hast, ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt dann natürlich an The Silent Voice. Und weil du ja den Manga nicht gelesen hast, weil im Manga von The Silent Voice geht es eher nochmal auf den Vater, auf die Mutter plus Lehrer drauf ein. Weil natürlich dann in der japanischen Gesellschaft, dein Kind hat ein Problem, dann erstmal natürlich, wenn es zum ersten Mal darum geht, okay, sie hat ja nicht gewusst, dass er das hat, und dann schnell zum Arzt, und dann kommt öfters mal der Krankenwagen, was denken sich die Nachbarn so ungefähr, dann der Lehrer denkt sich auch, der kann auch normales essen, was soll denn das, ich mach dem nichts extra oder so, der soll jetzt was mitnehmen und so weiter, wir tun jetzt nicht extra irgendwas für ihn machen.
Ja, aber das fand ich auch ein bisschen hart, dass in der Schule dann schön, Omelette gemacht wurde, weil er daneben
dran sitzt. Ja. Ja. Aber das fand ich ganz schön, dass zum Beispiel auch gezeigt wurde, dass die Kinder dann zumindest Verständnis dafür hatten. Ja. Und dass anscheinend auch so zumindest gemacht wurde, dass dann er jetzt, also dass sie ja alle sich auch einen guten Witz drüber erlauben können und so weiter, ja.
Das ist ja auch eher der Normalfall.
Und zumindest auch, was du gesagt hast, war ja am Anfang so, dass der Test war ja dafür da, um zu wissen, ob er dann in der Cafeteria essen kann. Das war ja am Anfang, dann kam ja der Rückblick und dann ging es ja zur Cafeteria. Darum fand ich persönlich, ging eigentlich auch vom Erzählerischen.
Ja, ich weiß nicht, direkt einzusteigen mit so einer...
Also ich fand es halt interessant, weil ich wusste ja nicht, um was es ging.
Ja, ich wusste ja auch
nicht. Also erstmal so, okay, um was ging es? Ach, anscheinend hat er irgendeine Lebensmittelunverträglichkeit und dann geht es ja zurück, weshalb es er hat, also was es ist und so weiter. Darum, für mich hat es geklappt.
Ja,
darum fand
okay.
Also mir hat der Short richtig gut eigentlich gefallen.
Wie gesagt, ich finde auch, das ist der beste von den drei. Aber mir hat es so insgesamt, ich habe glaube ich eine 6 von 10 für die gesamte Sammlung gegeben. Also es hört sich bei mir immer negativer an, als ich es eigentlich meine, aber ja.
Ja, ist ja okay. Okay, dann den dritten. Das heißt glaube ich auch einfach Invisible, oder?
Ja, der ist tatsächlich nur Invisible.
Ja.
Dann
will ich da erstmal natürlich auch wieder audiovisuell. Also es ist jetzt diesmal eher wasserfarbener, sehr graue, dunkle Farbpalette bis zum Ende. Und was das Geilste von dem Ganzen ist, wo sie sich, glaube ich, richtig viel Mühe gegeben haben, ist der Linseneffekt.
Ja.
Das heißt, weil es geht um einen unsichtbaren Typen, der hat auch öfters mal seine Fliegerbrille oder Brille an.
Ja.
Und dann machen sie es gerne mal, dass sie halt die Brille von hinten zeigen. Das heißt, oder in der Szene läuft er halt rum, man sieht halt trotzdem immer durch die Brille, dass es einen Linseneffekt gibt vom Hintergrund und so. Da haben sie sich wahrscheinlich am meisten Mühe gegeben. Da muss ich noch sagen, ob du es gemerkt hast, das ganze Ding hat ja einen Kriesel-Effekt. Hast du es gemerkt? Das hatte so einen ganz leichten Kriesel-Effekt. Wo ich dachte, fuck, ey. Weil man hat auch gemerkt, dass Netflix die Bitrate jetzt nicht gerade hundertprozentig ausreichend dafür war. Ja. Da habe ich gedacht, oh shit.
Zu dem Film, ich bin mir nicht ganz sicher. Weil
fand auf jeden Fall schwächer als im zweiten. Okay,
auf jeden Fall schwächer. Ja. Ich weiß nicht ganz. Dieses Setup mit dem Unsichtbaren ist ja wahrscheinlich metaphorisch gemeint. Weil es gibt keine unsichtbaren Menschen. Kennt man ja. Also hoffentlich. Ey, wenn jetzt hier gerade ein Unsichtbarer im Raum steht, bitte fühle ich nicht angegriffen. Die sieht man eher selten. Worauf wollte ich hinaus? Achso, ja genau, metaphorisch heißt es ja eher oft, dass man übersehen wird, dass man sich nicht zugehörig fühlt oder so, ich weiß nicht, ich habe aber nicht wirklich erkennen
das können, was davon... Das dachte ich am Anfang nämlich auch, also gerade als er gearbeitet hat und so weiter, aber dann ging es eher so, okay, dann als er natürlich, er fliegt nach oben in die Luft,
heißt ja, genau.
Er ist tot,
das ist jetzt dann auch
nicht
so.
Tot, dann natürlich als er mit dem wahrscheinlich Blinden redet, denke ich mal. Oder ja, es war ein Blinder, wahrscheinlich mit dem er geredet hat.
Ja.
Dann rettet er ein Leben, dann wieder okay. Und man hat ja auch zwischendrin so gesehen, als ob er so schimmern würde, als ob er vielleicht wieder sichtbar wird und so.
Ja.
Aber am Schluss ja immer noch unsichtbar, oder?
Ja. Ja, ja. Also dieses Kind konnte ihn scheinbar sehen.
Ja, es war alles ein bisschen weird.
Also storytechnisch ist das auch...
Also ich konnte jetzt leider nichts rausziehen. Es tut mir jetzt echt leid für den Director, was auch immer mir jemand sagen wollte.
Das ist ja das... was sich eigentlich über die drei Filme zieht. Die sind alle visuell super interessant, aber vom Inhalt her ist da nicht viel.
Ja,
beim zweiten Film noch mehr als bei den anderen beiden. Ja. Aber
dass man zumindest nachvollzieht, was mit Lebensenergie zu leben.
Vielleicht bin ich zu blöd, aber...
Ja, hab ich mir auch gedacht. Lukas, aber, mach dir nichts raus.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, es ist nicht so, als würde ich wenig Filme oder Serien schauen und es ist nicht so, als würde ich Metaphern nicht verstehen oder so. Also
vielleicht irgendwann mal im Frankfurter Nippon Connection, vielleicht kommt mal einer von diesen Director, dann können wir ihn ja mal fragen, was er unter uns aussagen wollte.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Haben. Ja. Ich will noch kurz sagen, dass zumindest, es wird natürlich da auch fast nicht gesprochen, also von ihm zumindest nicht, aber halt nur von den anderen Personen. Und da, was mir sehr gut gefallen hat, war, als er mal so verzweifelt war, als er zum ersten Mal so hochgeflogen ist und am Schluss noch so hier beim Luftballon so hängen geblieben ist, da war zumindest der Voice Actor von ihm sehr gut verzweifelt. Ja. Also der hat wirklich so, oh, gute Performance, muss ich sagen.
Ja, das muss ich generell sagen. Diese Kurzfilmsammlung, technisch und künstlerisch, hat er so gut wie alles gestimmt. Nur deswegen frage ich mich, ob ich zu blöd bin.
Tja.
Aber im Endeffekt.
Aber ich glaube, ich weiß nicht, welche.
Vielleicht sind es irgendwelche kulturellen Sachen japanisch dann, die man da interpretieren kann, die ich noch nicht raff, obwohl ich so viel Popkultur japanischer konsumiere. Aber ja, ich kann es halt einfach nicht sagen.
Ja, es kann aber auch einfach sein, weil ich weiß es nicht, wer davon die erfahrensten sind und so weiter, vom Regisseurmäßig, da natürlich ist, wenn ein Regisseur ist, nicht unbedingt auch ein guter Scriptwriter.
Ja, das stimmt.
Und ich weiß nicht, welche davon halt als Anfänger so ein bisschen, also halt sie ein bisschen zu schulen waren, darum
ja,
sehe ich das nicht so eng, aber ja.
Für ein erstes Werk ist das ganz okay, aber da geht eigentlich auch schon ein bisschen mehr. Zumindest bei den Leuten, die sowas schon mal sich irgendwie professionell angeschaut haben. Naja, so insgesamt ist bei der Kurzfilmsammlung, glaube ich, ja, wenn man sich dieses visuelle Storytelling, was teilweise gut gelungen ist, anschauen will, dann sollte man sich den zweiten davon angucken. Ansonsten, den ersten kann man skippen, den dritten, ja, wenn es sich interessant angehört hat. Ansonsten eher nicht.
Was noch ganz interessant ist, anscheinend hier auf Mal heißt, oder ich weiß, ich glaube, kann auch sein, dass, nee, nicht bei Mal, sondern ich glaube sogar am Schluss hieß es Volume 1.
Das heißt, ja, stimmt.
Es wird wahrscheinlich öfters mal noch solche Ponok Short Theater Dinger geben.
Und das wäre von meiner Sichtweise aus, ist das auf jeden Fall sehr cool, weil ich freue mich drauf, wenn es sowas gibt. Aber es könnte ein bisschen besser werden.
Okay.
Und ich denke auch, dass die Leute da ihr Feedback ja.
Gut. Ziehen. Dann, jetzt werden wir zum nächsten Film gehen. Will ich kurz noch auf was eingehen. Und zwar auf Netflix. Netflix, was ist mit dir los? Wir haben eine Kurzfilmsammlung, wo drei einzelne Shorts sind, die man theoretisch als drei Folgen deklarieren könnte, aber die nehmen einen ganzen Film. Und jetzt der ganze Film, den wir als nächstes besprechen werden, der komplett ganz ist und im Kino auch, glaube ich, gelaufen ist. Zumindest auch bei Amazon Prime auch. Egal, auf jeden Fall ganz gelaufen ist, der wird als drei Folgen ausgestrahlt.
Ja.
Was ist los bei euch?
Ja, das hab ich.
Was ist los bei euch?
Da bin ich auch drüber gestolpert.
Das ist ein Bullshit.
Ja, absolut.
Ja.
Wer auch immer das gemacht hat, Leute, das ist ganz schön quatschig.
Ja.
Dann, ich also, meine, bei Love, Death and Robots haben sie es ja auch als Folgen gemacht. Das war ja auch eine.
Ist immer noch auf meiner Liste, Lukas.
Oh ja, guck dir das mal an.
Ja, ich weiß.
Das ist auch.
Ich weiß.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall, wir werden jetzt über. Kamaneri of the Iron Fortress, Movie 3. Wie heißt es? Battle of Unato heißt da wahrscheinlich Kampf von Unato.
Lass uns vorher nochmal kurz über die Serie reden. Weil ich glaube, der Film hat dieselben Probleme wie die Serie, zumindest von meiner Seite
aus. Also, ich wollte jetzt erstmal sagen, das ist auf jeden Fall ein Sequel-Film zur Serie.
Ja, genau.
Und da ist auch das Weirde, dass Amazon Prime ist, glaube ich, sogar direct to Amazon Prime bei Japan gewesen, in Japan sogar.
Mhm.
Und dann auch. In USA oder zumindest alle anderen Ländern, aber in Deutschland dann bei Netflix.
Ja.
Und die Serie ist.
Interessanterweise ist die Serie immer noch nur bei Amazon Prime.
Nee, jetzt glaube ich nicht mehr. Jetzt ist auch bei Netflix gerade. Ich glaube.
Ich habe gerade irgendwie im Kopf, dass sie auch.
Aber das sagt schon alles über aus, dass sie es nicht wissen. Was ist das für eine Scheiße,
so
ein Leute?
Das ist so dermaßen undurchsichtig. Ja, okay, gut. Das ist so viel zur Publishing-Seite. Zur Serie. Ich weiß nicht, die haben wir zeitgleich geguckt in der Season. Das war.
Ich sag 2017. Ich weiß nicht.
Ach so, nee, ich wollte nicht jetzt die Jahreszahl erraten.
Ach so.
Das kriege ich, glaube ich, nicht hin. Nee, ich wollte darüber erzählen, dass ich die Serie, dass die Serie eher mittelmäßig ist.
Okay.
Es ist so ein bisschen ähnlich wie Fire Force, würde ich sagen, von der Richtung, es ist eine coole Welt, es sieht gut aus, aber es hat auch ein paar interessante Charaktere, aber man fokussiert sich leider auf die langweiligsten Charaktere und liefert eine ziemlich klischeehafte Story aus. Und zumindest der große Antagonist am Ende von der Serie war auch mehr als schlecht.
Genau, also man muss auch sagen, es ist jetzt so das Baby von Witch Studio. Das ist ja das Attack on Titan Studio, ja, genau, was gerade Vinland Saga macht. Und weil es ja immer so ist mit Produktionskomitees und so weiter und andere IPs, also die eigenen Serien und so weiter, haben sie halt selbst es erfunden, sage ich mal. Also Kamaneri of the Iron Fortress gehört Witch Studio, das heißt, wenn Witch die halt...
Studio.
Ja, Witch Studio. Und wenn sie halt da Geld machen, dann geht es ja auch alles an sie.
Ja.
Und darum machen sie auch lieber gerne das, als vielleicht Attack on Titan Season 4 oder so. Und weil du gerade audiovisuell oder halt, weil du wieder Animationsstil und Character Design, ich hatte ja bei Vinland Saga erwähnt, das ist cool Vinland Saga, aber für mich gerade visuell war es Character Design zu, ich hatte damals so, ich hätte das flat bezeichnet, also hier genauso, also gerade speziell wegen Cabanera of the Iron Fortress und wegen Attack on Titan, die halt so ein bisschen anderes Shading haben, da zum Beispiel ein bisschen glanzvoller und so weiter, ist für mich dann ein bisschen interessanter anzusehen. Darum ja,
also,
gefällt mir es
also
ganz
wie
gut
gesagt,
eigentlich.
Visuell auf jeden Fall
ja.
Durchaus interessant.
Nicht nur interessant, eigentlich richtig gut.
Der Opening und der ED sind auch beide sehr gut.
Oh fuck, ja, also Nine Lie, Eimer und Cherry von Egos. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hab's auch ein bisschen verziehen, als dann die drei Folgen waren für den Film.
Weil da dreimal das Opening lief
ja.
Und dreimal das ED.
Und es lief ja auch nochmal zwischendrin, am Anfang. Ist alles okay gewesen, das ist geil. Das ist eins meiner meistgehörten Songs, einfach auf meinem Handy, muss ich auch sagen. Das ist einfach mega gut.
Auch absolut zu Recht.
Ich liebe es.
ja. So, ich möchte eigentlich nicht so wirklich viel über die Serie sagen.
Wollen wir kurz Setting sagen? Das haben wir nicht schon erwähnt.
Oh ja, genau. Setting habe ich ja auch gesagt. Sehr cool. Die Welt ist mehr oder weniger überrannt von Kabane, also im Prinzip Zombies, die ein bisschen speziell sind, weil du den, glaube ich, ins Herz treffen musst. Aber das ist nicht so schlimm, weil das leuchtet und
da kannst du ganz gut. Aber man braucht ein bisschen was Härteres.
Auch ja, genau. Um das zu durchstoßen.
Stechen. Genau. Genau. Dann sind die halt auch ein bisschen schnellere Zombies.
Ja, stimmt.
Muss auch immer dazu sagen,
leider, leider nicht so clever, obwohl es dann, dann gibt es die Cabaneri, die eben Menschen sind, die nur so halb zombifiziert sind. Ja, es hört sich genauso edgy an, wie es im Endeffekt ist.
Und die ganzen Städte sind mit Schienen und...
Genau, mit Mauern und Schienen, also mit Schienen verbunden und mit Mauern abgegrenzt.
Ja, und deswegen, zwischendrin gehen sie so bewaffnet oder wie heißt es? Gepanzerte
Züge, ja. Und was man auch dazu sagen muss, was ich sehr interessant finde, ist, dass die Städte nicht Städte heißen, sondern Bahnhöfe.
Oh, das ist mir nicht aufgefallen,
ja,
habe ich schon wieder vergessen.
Das ist so ein Worldbuilding-Detail und die Serie ist voll mit diesen Worldbuilding-Details, die das echt lebhaft machen. Nur man hätte eine wesentlich interessantere Story in dem Setup erzählen können.
Weil schlussendlich wird es dann so ein bisschen politisch mit, also in der ersten Staffel politisch mit ein bisschen menschlichen Charakteren, was halt ganz cool sein soll. Dann noch sowas wie... Wo ich auch, sag ich mal, die Nester sind nicht so geil. Ich sag mal nur so, du weißt, was ich meine mit den Nestern. Ist ein bisschen zu mir überkrass Anime. Ist mir ein bisschen so, okay. Ich hätte es ein bisschen realistischer, sag ich mal, gefunden. Und das Ganze ist natürlich, haben wir jetzt schon gesagt, dass es in der Steampunk-Welt ist? Also,
ja, wer es bisher nicht daraus schließen könnte, ja, es ist sehr steampunkig.
Das heißt doch so, oder? Okay.
Ja.
Also die Waffen und so weiter, funktioniert alles mit
Funktioniert alles
Dampf.
Mit Dampf.
Ja,
ja mit Dampfdruck. Ich hatte ja schon gesagt, die Serie hat sehr viele coole Charaktere. Leider verfolgen wir halt Mumei und Ikuma, die beide saulame sind und sehr klischeehaft. Aber wir haben zum Beispiel die Feudalprinzessin von dem Bahnhof, wo die herkommen. Und ihren Bodyguard, die interessant sind. Dann haben wir so einen englischen Ingenieur, der super gut Englisch spricht. Dann haben wir die Zugführerin, die vorne den Zug steuert und die wirklich buchstäblich eine visuelle Metapher für diesen ganzen Zug ist, was man auch im Film nochmal sehr, sehr schön sieht.
Obwohl das Internet auf sie steht, weil sie Rückenmuskulatur hat.
Ja, das kommt noch dazu. an sich, wie gesagt, großer Cast an Charakteren. Wir haben die Kindheitsfreundin von Ikoma, die sich um die Kinder kümmert, die da...
Muss ich auch sagen, wusste ich nicht mehr, wer das Ganze ist.
Ja, die hatte ja aber auch eine größere Rolle in der Serie. Also okay. Größer in Anführungszeichen.
An der Serie konnte ich mich nicht mehr so viel erinnern, muss ich sagen.
Wie gesagt, coole Welt, gutes Worldbuilding, coole Charaktere, langweiligste Geschichte und richtig edgy Charaktere, die halt die Hauptcharaktere bilden. Und das macht mich, also na, sauer macht's mich nicht, das ist halt scheiße. Ja, naja.
Dadurch, dass aber, jetzt aber dann das Ganze ein bisschen aufgelöst wurde, kommt ja dieser ganze Teilaspekt nicht mehr so wirklich dann
ja,
in den Sequels zustande. Weil ja, ich denke mal, da kommt noch bestimmt einiges.
Ja, hoffentlich. Also jetzt, um endlich zu dem Film zu kommen. Ich habe ja schon gesagt, ähnliche Probleme. Wir haben natürlich dieselben Hauptcharaktere. Ist halt... Ja. Dafür haben wir jetzt... sind wir weniger mit dem Zug unterwegs und hauptsächlich in einer Stadt, um die halt gekämpft wird mit diesen Kabane. Und Worldbuilding immer noch cool, sieht immer noch gut aus, hat immer noch gute Nebencharaktere und halt, wie gesagt, selber Problem, langweilige Hauptcharaktere, relativ klischeehafte Story. Aber ich fand es diesmal nicht so schlimm, weil zum einen ist es ein Film, zum anderen kriegen wir wesentlich mehr Action einfach nur und wesentlich weniger Rumgesülze. Und von daher fand ich das deutlich besser.
Ja, immer noch jetzt, halt, ich sag mal so, auf einem guten, schon Sequel-Film, den sie sowieso also, eine Action schon so, finde ich persönlich.
Also mir hat der Film jetzt mehr Spaß gemacht als die Serie.
Ja, der ist auch, weil es halt konzentrierter war, weil genau, es wusste dann, was
dazu kommt. Dazu kommt halt, dass der Film zwar nur knapp 1,5 Stunden geht, aber durch das, dass er die Charaktere nicht mehr einführen muss, weil man sollte ja die Serie gesehen haben.
Richtig.
Und sich am besten noch dran erinnern.
Ja.
Dadurch ist es halt eigentlich sehr komprimiert, du hast sehr viel Action, du hast sehr viel Drama, auch wenn das Drama zwischen den beiden Hauptcharakteren sehr übers Bein gebrochen wird.
Also ich habe einfach hier Highlight für das Highlight, Mumie-Action-Szenen ist einfach das Highlight, also ja. Gerade am Anfang,
gerade,
schon, steigt ihr damit ein.
Gerade aber auch Ikoma ist diesmal wesentlich involvierter in den Action-Szenen,
ja.
Weil er ja, in der Hauptserie...
Bei zwei rettet er sie und kämpft dann mal zweimal so ein bisschen.
In der Hauptserie ist es der letzte Schisser, der sich eigentlich überall zurückziehen aber will, obwohl er voll
wirklich.
Wegen seinem scheiß Blut voll krass ist.
Er macht nicht wirklich was. Er macht
er
nicht. Zweimal auf
natürlich
und rennt dann
natürlich
und
macht
dann
er nicht
einmal
was.
Tötet er die eine Person. Und das war's.
Natürlich macht er nicht wirklich was, aber es ist trotzdem wesentlich mehr als in der
trotzdem,
ursprünglichen
Mumie,
Serie.
Trotzdem, Mumie-Action sind das Geilste am ganzen Film einfach.
Ich
geb
dir
deswegen guckt man das Ganze, ja. Dann muss ich sagen, halt so ein bisschen so, ja, okay.
Du hast halt viel Bullshit dabei.
Ja, so, okay, was ist jetzt dieser komische Spider-Man-Verschnitt? Was macht er jetzt da so?
Ach ja.
Weshalb ist er hier? Was kann der? Und ist jetzt, anscheinend ist er, macht auch die Dinge, aber auch die im Kokon. Also ich meine, es geht
wir
ja
reden gerade über den Antagonisten, oder?
Auch. Also ich rede gerade einmal über, was sie in der Höhle gemacht haben. In der Höhle gekämpft haben, der Spider-Man.
Ach so, ja.
Was macht der? Ist der jetzt für die ganzen
Spinnen-Metallnetze,
aber irgendwie anscheinend die im Kokor macht das auch so ein bisschen? Also, hä?
Das war auch ein bisschen komisch.
Ihr wollt jetzt einfach eine Action-Szene so?
Ich fand auch den Hauptantagonisten irgendwie super
klischeehaft. War okay, aber ich habe ja gesagt, das ist auf einem guten Schon-Niveau.
Auf jeden Fall.
Schon-Film-Niveau.
Naja, okay. Habe ich auch schon...
Also, der wird eingeführt einmal, dass er gleich sterben kann und hat ein bisschen Motivation. Das ist genau das gleiche wie bei einem Schonenfilm.
Ja, stimmt. Eigentlich für einen Schonenfilm ist es voll okay.
Ja, darum meine ich ja. So habe ich den halt dann auch ein bisschen gesehen.
Ja.
Macht halt so ein leichtes Worldbuilding
so
nochmal, weil es verschiedene jetzt Fraktionen gibt und so. Okay.
Nee, den fand ich trotzdem deutlich besser als den aus der Serie.
Ja, natürlich.
Weil der aus der Serie hat praktisch keine Motivation, außer ich bringe alle um.
Ja.
Er hat im Prinzip gesagt, ja, diese Welt sollte von den Stärksten beherrscht werden und Menschen sind so schwach, deswegen bringe ich alle Menschen um.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Sound Logic. Ja. Selbst halb Mensch und dann, na, verstehst du. Ja. Im Endeffekt, ich weiß auch gar nicht, was man so viel zu dem Film
sagt. Ich habe einiges zu sagen.
Ja?
Okay, also, du hast ja schon erwähnt, dass der Konflikt zwischen den beiden so ein bisschen, ich habe ja nämlich auch geschrieben, dass mir Mumie, ein Ticken zu Waifu ist. Sie haben, glaube ich, den Waifu-Schalter einen Ticken zu hoch gesetzt.
Die haben den nochmal deutlich
sie
aufgedreht
bisschen,
im Vergleich zur Serie.
Sie wirken ein bisschen schwächer, zum Beispiel als es darum ging, mit hier Ikuma, als ich geschritten hat, wo er da so ein bisschen abgeht, wo sie dann so ein bisschen so, Alter, der will dich gerade ein bisschen fucking essen oder so, war sie mir ein bisschen zu
passiv.
In Distress so ein bisschen.
Ja.
Und es ging auch das Ganze so ein bisschen durch.
Für das, dass sie eigentlich wirklich deutlich stärker ist als er.
Ja, und gut, auch in der Serie kann, hast du noch so in Erinnerung
das halt. Aber das ist ja auch diese Scheiße mit dem Halsband, dass sie das ein bisschen lockern müssen, damit denen ihr komisches Kabaneblut
ins Hirn kommt, damit die krasser werden. Auf jeden Fall gerade ist mir speziell halt in dieser Schreizene gemacht, dass sie mir da so ein bisschen zu wenig
war. Das ist mir auch aufgefallen, das fand ich auch scheiße.
Dann, weil es nochmal um Animationen war, hatte Mumi auch öfters mal Limited Animation, wo es um Comedy ging. Einmal, als sie mit der Kindheitsfreundin da das gestrickt hatte, weil das heißt also so ein bisschen, hat es mich erinnert wie hier bei Aqua, wo sie doch dann immer wo man nicht alle flüssig sieht und am Schluss dann nochmal nach der einen Szene, sag ich mal. Ja. Das hat mir richtig gut gefallen, dass es trotzdem sich trauen bei, weil das ja eigentlich schon, sag ich mal, so auf High Quality gemacht wird, dass sie das noch mit reinnehmen. Das hat mir echt gut gefallen. Dann habe ich mir natürlich beste Sprüche aufgeschrieben. Standby on, Des.
Ja,
nice, Des.
Für die, die sich nicht auskennen, das ist der Engländer, über den wir vorhin schon gesprochen haben.
Mit der tollen Bazooka, die sie da haben, wie sie auch immer.
Der ist halt auch relativ wenig vorgekommen, leider.
Da eine dumme Szene beim Endkampf. Der komische Freund von dem Antagonisten, wie kommt der schneller hoch als Mume oder so? Oder die andere Person, wie ist der auf einmal da oben, Leute? Ja. Dann, das muss ich zweimal wirklich lachen. Und zwar mussten sie dem Bodyguard von der Prinzessin oder halt der Anführerin, mussten sie ihm, weil sie sich wahrscheinlich gedacht haben, ey, wir haben so einen Typen mit einem richtig geilen Katana, müssen wir dem jetzt mal ein paar Szenen geben. Und halt so zwei Szenen so, okay, ihr wollt jetzt einfach nur eine geile Katana-Szene haben.
Übrigens,
voll unnötig.
Übrigens, das hat mich ein bisschen gestört. In der richtigen Serie hat ja auch die Feudalprinzessin oder was weiß ich was einen fucking Dampfbogen gehabt.
Ja.
Das war ja richtig nice. Ja. Ist leider nicht mit, hat's leider nicht in den Film geschafft.
Und dann, die zwei Sachen jetzt noch zu kommen, da will ich kurz, kleiner Spoiler will ich dann sagen, weil das will ich wirklich nicht spoilern, aber da will ich kurz einen kleinen Spoilerteil machen, den kann man ja kurz reinmachen.
Ja, ist okay. Ist nur klein.
Ich hab
auch dazu noch was zu sagen.
Ist nicht groß. Aber können wir das kurz machen?
Ja, klar, ich wollte auch was Spoilerisches noch sagen. Also ab hier Spoilerteil, ihr wisst Bescheid, wer jetzt noch zuhört, ist selber schuld.
Okay, dann der Kuss. Muss ich sagen, gleiche Reaktion, trotzdem ein bisschen, die danach aber zumindest die Freundin, yes, das ist so eine geile Szene einfach, ich liebe sie so sehr. Wie ist das so, yes!
Ja, das war super.
Perfekt.
Der Kuss war aber auch so ein bisschen, sie stiehlt den ja so ein bisschen und dann so, oh nein, ich hab dich gar nicht.
Was?
Saudappig.
Ja, aber wie gesagt, das danach, das, yes! Ich liebe einfach das. Ich hab diese kleine Miniszene, ist so gut.
Ja, die ist wirklich gut.
Ja.
Nee, ich hab grad, als du kurz gesagt hast, habe ich komischerweise an diese Szene in dem Tunnel nach dem Spinnenkabane gedacht, wo, wir sind zu stark verletzt, wir werden jetzt gleich uns verwandeln und dann sind wir für immer Zombies.
Ja.
Und dann, Licht, jetzt sind wir nicht mehr für immer Zombies. Ja. Liebe oder sowas.
War auch ein bisschen weird. Dass da in der Szene abgeschnitten war durch die Folgenbegrenzung, war auch ein bisschen weird.
Ja.
Wo dieses, Und natürlich muss man noch erwähnen, der richtig harte Flex von Wit Studio am Schluss, wo sie sich denken, so, wir haben eigentlich schon gut eine Stunde, 10 Minuten abgeliefert. Dann machen wir nochmal eine schöne, flüssige Tanzsequenz am Schluss.
Wie Bam! Oga. Ja.
Richtig gut das einfach. Auch mit dem Beat, mega gut.
Was ich noch sagen wollte, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es diesen Zug als Person gibt, im Prinzip als personifizierte Zugführerin in dem Fall. Das hat man richtig schön gesehen, als am Ende das Monster auf den Zug gesprungen ist und sie halt wirklich mit dem Zug durch einen Tunnel brettern wollten und dann direkt abbremsen, weil sie sonst entgleisen.
Yeah. Ne?
Und während der Zug halt dann immer mehr Dampf aufgenommen hat und im Prinzip immer anstrengender wurde, zieht sie halt dann ihre Jacke aus und lässt die Muskeln spielen. Und dann bei der Bremse, wenn die dann bremst, siehst du es auch nochmal richtig krass. Und das fand ich wirklich sehr gut.
Ja, okay.
Der personifizierte Zug.
Ja.
Ja.
Gut, dann können wir auch kurz wieder auf den Spoilerteil raus.
Ja, okay, dann ist hier das Ende vom Spoilerteil. Möchtest du noch ein Fazit abgeben zu dem Film?
Ja, ich habe ja schon gesagt, es ist eigentlich ein guter, so, wenn man es bezeichnen würde als Schonenfilm, also wenn man so von einem Langzeitschonen, wo es ja immer so Filme gibt, wie bei My Hero Academia, würde ich so von der Struktur her so sagen, halt, aber gut, also besser als so das meiste, was es von der Art gibt. Und hat mich gut unterhalten. Action war halt einfach großartig, gerade immer irgendwie, wenn es dann um Kamerafahrten geht und dann halt irgendwelche coolen Bewegungen oder mit den Waffen und so weiter. Darum das Highlight und kann ich auf jeden Fall jedem dann empfehlen, wenn man die Serie geschaut hat. Sequel
noch. Ja, ich habe es ja, glaube ich, auch schon erwähnt. Die Action fand ich cool. Generell finde ich dieses Universum um die Cavalry of the Iron Fortress sehr cool. Deswegen als Actionfilm kann man sich das durchaus mal reinziehen, aber erwartet jetzt nicht irgendwie total wichtige psychologische und philosophische Debatten oder ein Antagonist, der irgendwie eine besondere Motivation hat. Ich bin ein Mensch, Motivation ich bin ein Kabanare.
Nee, ja, genau. Kabane. Nein, ja. Ich bin ein Kabaneri. Okay,
ja, gut. Genau. Also, wie gesagt, die Serie ist auch im selben Stil eigentlich okay, also kann man sich kann man sich angucken.
Ja. Gut. Dann war's das mal für heute. Und ja, wir haben ja schon angekündigt, nächstes Mal gibt's dann den Jahresrückblick oder wie auch immer wir das nennen werden.
Ja, wir werden dann mal gucken, wie wir den Jahresrückblick gestalten. Der wird dann, wie gesagt, in 2 Wochen rauskommen. Ja. Gut, hast du noch was anderes, oder?
Nein, wir sind
gut, durch. Weil dann verabschiede ich mich. Ich bin, wie immer, der Lukas oder der Tetz. Ihr findet mich unter der Tetz auch auf Twitter oder MyAnimeList. Da könnt ihr mir auch gern schreiben, wenn ihr meine Meinung scheiße findet. Aber auch, wenn ihr die gut findet. Also, ja. Gut, ganz kurz noch, das ist jetzt auch die erste Folge, die on schedule auf YouTube läuft.
Ja, genau. Falls
es jemanden interessiert. Und sonst war es das für mich. Ciao, Leute.
So, ich wäre der Julian. Mich findet man unter Lukeol, LUKEOHL auf MyAnimeList und Twitter. Und jetzt kommen wir zur standarddeutschen Lizenzierungslandschaft, nicht lizenzierte Anime in Deutschland. Das wäre einmal Hanazuka Iroha Blossom for Tomorrow bei Kano. Origairu My Team Romantic Comedy Snafu. Yoka, Monogatari aus der Bakum Kiso Monogatari. Natsum Book of Friends, Penguin the City, Land of the Lustrous, SSSS Gridman, Karano Kyokai, die beiden nicht veröffentlicht Teile nämlich, weil den Rest haben wir, Chihaya Furu, Initial D, Monster, Shinsekai Yori, Kanata no Astra und Kokoro Connect.